Guten Tag oder guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch mal wieder herzlich zurück auf eine neue Folge hier. Lehnt euch zurück, hört zu, seid gespannt. Heute, so traurig es klingt, habe ich mal wieder jemanden von meiner persönlichen Bucketlist mitgebracht. Auch in diesem Fall, gut Ding will Weile haben. Es hat ein wenig gedauert mit uns beiden, bis wir einen passenden Termin gefunden haben, aber umso gut, umso besser finde ich es, dass das jetzt endlich geklappt hat, und ich bin sehr gespannt heute, was uns hier erzählt wird, aber ich würde sagen, unser heutiger Gast stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor.
Ja, hallo, ich bin der Volker aus Nordbayern, im schönen Frankenland. Wie lange mache ich denn das Ganze eigentlich schon? Ich habe in den 90er Jahren angefangen schon mit, damals auch mit Motorrädern, mit einem Bekannten, der die italienischen Berge abzufahren. Es gab da ja im Ersten Weltkrieg so eine Grenze zwischen Italien und Österreich. Da sind alte Forts auf den Bergen oben. Das hat uns damals so den ersten Reiz gegeben, so noch mit Landkarten und mit Alpen ausgerüstet aufs Motorrad zu steigen und diese Festungswerke abzufahren. Das war für mich so die initiale Zündung, mich nach verlassenen und verfallenen und zerstörten, vergammelten Hauskomplexen, Festungswerken oder Gebäuden umzusehen. Das war so der Einstieg des Ganzen, wo ich dann praktisch Blut gelegt habe oder so, sozusagen die Geburtsstätte des Ganzen.
Willkommen, lieber Volker. Ich freue mich heute sehr, dass du da bist. Sehr, sehr sogar. Weil, wie ich schon gesagt habe, gut Ding will Weile haben. Und ich habe sehr gehofft, dass unsere Folge heute tatsächlich zustande kommt. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen in Anführungszeichen gequatscht, ja. Wo wir jetzt eigentlich eine doppelte Folge machen könnten. Also mit manchen Leuten quatscht man doppelt so lange, wie die Folge eigentlich ist, ja, weil das Vorgespräch manchmal schon eine Stunde ist und man sich da eigentlich total drin verliert. Aber ich bin heute wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich habe dir ja auch schon gesagt, ich bin selbst auf dich gestoßen, weil du so irrsinnig tolle Bilder machst.
Dankeschön.
Ja, und ich hoffe, du wirst uns heute von dem ein oder anderen mal erzählen. Und genau, die erste Frage hast du ja jetzt schon im Intro ganz schön so beantwortet. Und also du hast dann quasi, du bist auf Lost Places übers Motorradfahren gekommen.
Ja, das war so, wenn du so willst, ja, Motorradfahren, Italien, so die Kombination, die ergänzt sich ja durch die tollen Strecken, die es dort unten in Italien gibt. Und beim Fahren haben wir halt durch Zufall mal die ersten Festungswerke entdeckt und haben beide festgestellt, boah, geile Sache, da müssen wir mehr draus machen. Man musste damals so wirklich physikalisches Kartenmaterial sich zusammensuchen, und wir waren dann mehrfach dort unten unterwegs und haben eben diese Festungswerke sozusagen explored an vielen Stellen, wo du heute wahrscheinlich gar nicht mehr so mit den Motorrädern hinkommen darfst. Das war so eine Kombination aus Action, also sprich Motorradfahren, Abenteuer, weil es sind keine befestigten Wege, und dann natürlich auch das Entdecken von diesen Anlagen und dann natürlich noch die Geschichte dazu. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut, mein Tourenpartner für diese Touren, der hatte dann aus einer Bücherei ein Buch dabei vom Louis Drenger, falls dir der Name noch was sagt. Das war Und dieser Louis Drenger, der war im Ersten Weltkrieg wirklich auf so einem Fort stationiert, auf so einem Festungswerk in den Bergen. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, was er während der Zeit des Krieges dort erlebt hatte. Und wir waren auf unserer Tour dann so, dass wir jeden Abend, wir haben nur ein Buch dabei, musste einer von uns beiden dann ein Kapitel vorlesen dem anderen.
Okay.
Und die Krönung des Ganzen war, dass wir dann an einem Abend auf dem Werk, wo er stationiert war, auf dem Turm oben saßen, beim Sonnenuntergang und haben das Buch dort gelesen und haben im Hintergrund, im Hinterland gesehen, die ganzen Vertiefungen und ja, Krater, wenn du so willst, die mit Gas zugewachsen waren. Und während des Lesens wurde uns bewusst, dass das alles die, ja, die Zerstörungswut des Krieges war, dass man auf dieses Fort geschossen hat von der Gegenseite und man heute noch sozusagen diese Verwerfung und Zerstörung sieht in der Natur. Und das war sehr beeindruckend, da die Geschichte noch zu lesen und dort zu sein. Und das Ganze, glaube ich, war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, das interessiert mich einfach, das Thema. Also exploren alte Anlagen und so weiter. Es kam dann eine Zeit, wo ich beruflich noch mein Bekannter da wenig Zeit dazu hatten. Das war eigentlich eine lange Zeit. Bis 2016 gar nichts mehr. Und dann haben wir mit der Maginot-Linie angefangen. Maginot-Linie ist ja ein französisches Festungswerk aus dem Zweiten Weltkrieg, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist mal ein neues Gebiet und haben dann festgestellt, boah, da kannst du dein halbes Leben dort verbringen, wenn du das ausführlich magst. Wir haben jetzt nicht das halbe Leben damit verbracht. Wir haben mal intensiv über ein paar Jahre uns damit beschäftigt. Dann kam noch ein bisschen Altbergbau dazu, was uns noch interessiert hat. Und dann kam der Moment 2018, wo ich dann über ein Video vom Weigrübesamt gestolpert bin.
Oh, okay.
Und da hat sich für mich dann was verändert. Ab da war ich eigentlich infiziert von dieser. Es gibt auch noch andere Sachen außer Bunkern, Altbergbau, nämlich auch Chateaus, Herrenhäuser und Ähnliches. Und dann wusste ich für mich, okay, da muss ich auch noch Fuß fassen, muss mich mit dieser Materie beschäftigen. Und wie gesagt, 2018 war dann der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, sozusagen bei Null nochmal anzufangen für mich mit meiner Euphorie und mich in diese neue Materie eingearbeitet habe. Und ja, jetzt dann angefangen habe, sukzessive, es kam dann leider Corona noch dazu, was uns so ausgebremst hat, aber dann eben durchzustarten mit den ersten Touren nach Frankreich oder jetzt dann auch Italien, um endlich diese Orte auch zu besuchen, wo der Mike teilweise seine Videos gedreht hat.
Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du sagst, seit den 90er Jahren. Und ich denke gerade daran, wie gut wir eigentlich in diesem, also, oder wie gut wir es mittlerweile mit dem Internet haben, ja, dass du einfach Sachen überall googeln kannst und du alles googeln kannst, was du möchtest, was in den 90er Jahren einfach nicht möglich war.
Oh ja, da gab es diese sogenannten Kompass-Wanderkarten. Und auf diesen Kompass-Wanderkarten waren dann diese Festungswerke, die waren dort ich glaube, es war so ein Sternsymbol, so ein schwarzer Stern, waren die da markiert. Und dann war auch der Name ganz klein nebendran gestanden. Und dann haben wir diese ganzen Karten zusammengekauft und haben dann halt da geguckt, wo ist so ein blöder Stern. Und haben danach eine Tour geplant. Und irgendwo dort in den Bergen findest du dann auch mal solche Tafeln, wo dann auch mal so diese Festungslinien und Frontlinien aufgezeichnet waren. Die hat man dann auch fotografiert und hat das dann quergelegt sozusagen. Und so wusstest du dann mal, wo diese ganzen Festungswerke sind.
Vor allem den Kram dann halt auch immer mitzuschleppen, wenn du diese ganzen Karten gesammelt hast und vielleicht in verschiedenen Karten was markiert hast und dann dieses Papierzeug im
Genau,
Rucksack zu
dann hat es
haben.
geregnet, dann war das Zeug aufgeweicht, was halt da alles dazugehört,
Oh mein
genau.
Gott, ja. Also wie gesagt, Leute, wir können froh sein, dass wir das Internet heutzutage
Oh
haben
ja.
und immer und überall online sein können und auch Orte mittlerweile um ein Vielfaches einfacher finden können, als es damals war. Aber ich finde es schön, dass du quasi so wirklich Urbex infiziert durch den Mai geworden bist.
Ja, er ist dann schuld. Ich habe es ihm auch
Aber
schon mehrfach gesagt.
schön zu hören. Ich hoffe, er hat ein bisschen gegrinst, als du es ihm erzählt hast, hoffentlich.
Ich hoffe es auch. Er lässt sich nicht anmerken, aber ich glaube schon.
Und was ist so deine Hauptmotivation beim Urbex?
Ja, die Hauptmotivation ist eigentlich dieses Entdecken, Exploren, wie ich ja einfach schon sagte. Oder der Ruf des Abenteuers, also sprich, dass du mal an den Ort hin möchtest, wo was Besonderes war, oder an einen Ort, wo vor ein paar Jahren es für dich vielleicht gar nicht möglich war, dass du mal dorthin kommst. Beispiel Chateau Secret. Ich hätte vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, 20 Jahren mir nie vorstellen, dass ich mal an oder in einem solchen Haus stehen werde.
Irre, gell?
Wahnsinn.
Also, und auch immer hinter die Kulissen zu gucken, ist sehr, sehr, sehr spannend. Das Einfachste ist ja zum Beispiel ein Hotel. So als Gast kennst du natürlich das Zimmer und Klo und Speiseraum und keine Ahnung, aber was so wie so eine riesige Küche aussieht, und dann stehen da diese riesigen Kochtöpfe und diese riesigen Suppenkellen, alleine das finde ich schon manchmal super interessant.
Oh ja, oh ja. Da ist es auch faszinierend, weil du gerade die Küche erwähnst. Es gibt dann teilweise, ich kenne es jetzt vor allem von Frankreich, noch Festungswerke vom deutschen Kaiser rund um Metz. Die Insider werden auch wissen, von welchen ich spreche. Da gibt es auch noch Küchen. Da stehen diese Kochtöpfe noch in den Küchen drin. Also man spricht da von Kochtöpfen mit einem Durchmesser von 2 Meter oder so. Wirklich schnelle Kochtöpfe, und die sind von 1900. Die stehen da in Reihe und Glied, und die warten da immer noch drauf. Die würden wahrscheinlich noch funktionieren, wenn du da nochmal Feuer drunter machst. Dann weißt du mal, was noch deutsche Qualität ist.
Oder auch so Fabriken manchmal. Also so... Gerade ich als Frau, wann komme ich denn mal in ein Stahlwerk rein? Oder ein Kraftwerk so?
Oh ja.
Ja, also es ist immer, immer wieder sehr, sehr spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken so. Und was denken denn so deine Freunde und Familie, was du da so machst?
Guter Freundeskreis, die meisten schütteln eigentlich eher den Kopf, wenn sie mitbekommen, was für ein Aufwand da teilweise oder meistens dahinter steckt, um das Hobby zu betreiben. Also die könnten sich dafür auch wenig begeistern. Auf der anderen Seite freuen sie sich dann schon mal, wenn ich mal wieder Bilder zeige von Natur, da sind sie schon begeistert. Also sowas anzugucken. Also anzugucken auf dem Bild, aber niemals angucken vor Ort. Da wäre in meinem Umfeld den Beteiligten der Aufwand viel zu groß dafür.
Und ich glaube, die meisten haben auch ein bisschen Angst.
Angst und vielleicht auch zu bequem, ich weiß es nicht. Es ist schwierig zu beurteilen, da kriegt man wenig von der Seite erzählt. Man bewundert die Bilder, sagt aber, boah, das wäre mir zu viel Aufwand gewesen. Und damit beschränkt sich es dann meistens dann schon. Was jetzt da dahinter steckt, lassen wir es mal so stehen.
Gut. Nee, aber es reicht ja, wenn einer die Bilder mitbringt, oder?
Genau.
einer bringt die Bilder mit und die anderen gucken sie an und freuen sich dann darüber. So, das ist wie wenn du irgendwie ins Büro kommst und du schmeißt eine Packung Eis hin und sagst so, ja hier, ich habe euch Eis mitgebracht. So, die nehmen das natürlich, ja, weil sie müssen es ja selbst nicht kaufen.
Genau.
Genau so ist es. Die letzten Meter vor dem Lost Place, wie sind denn so deine Gedanken und deine Gefühle dabei?
Komplett unterschiedlich eigentlich. Also auch abhängig davon, was es für eine Location ist. Ist es eine Location, die ich lange gesucht habe? Oder ist es eine Location, die vielleicht heiß ist in Form von, dass halt der Zugang oder sowas etwas schwieriger ist? Da ist man dann vielleicht doch schon mit einer gewissen Spannung an der Sache vor der Location. Was erwartet dann? Ist sie komplett zerstört? Ist sie vielleicht zu? Oder ist es so, dass man sagt, ach, komm, das ist jetzt schon Routine. Also da steht eine Tür weit auf. Es ist kein Mensch weit und breit. Es ist eine tief hängende Frucht. und man marschiert einfach so rein. Deswegen, manchmal ist man richtig angespannt, manchmal ist auch so, dass man da mit einem Freudengefühl ohne jegliche, ja, Anspannung dann einfach hingeht. Das ist wirklich komplett die Bandbreite ausgeschöpft bei mir.
Ja, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gequatscht über deine Italien-Tour. Und wie du schon sagst, so um ganz super früh los, einfach im Morgengrauen quasi. Und dann ist man auch immer so ein bisschen natürlich angespannt, okay, ist jetzt irgendjemand schon wach oder können wir da jetzt einfach reinmarschieren oder was passiert da?
Oder der Nachbar arbeitet im Garten und man steht hinterm Zaun 3 Meter gefühlt entfernt und kann sich nicht mehr bewegen.
Und das noch am besten irgendwie um 5 Uhr morgens, ja,
Ja,
so,
genau.
wo du überhaupt nicht damit rechnest und du denkst dir so, verdammt nochmal, was habe ich in meinem Leben eigentlich falsch gemacht, dass mir sowas jetzt hier passieren muss?
Das gehört dann eher in die Schiene rein, dass man dann doch leicht angespannt ist.
Ich schieb das immer, immer gerne auf, es soll halt einfach nicht sein, ja. Vor allem, wenn du 2 Tage hintereinander zur selben Location gehst und an beiden Tagen ist es halt nicht möglich, da reinzugehen, weil da irgendwas passiert einfach direkt davor und du denkst ja so, ey, das kann einfach nicht sein, so, es soll einfach nicht sein, ja.
Ja, das ist so der Klassiker. Du hast dann den Zugang aufs Grundstück, der von einem öffentlichen Weg oder sowas zu bewältigen ist, und du läufst drauf zu. Es ist kein Mensch da. Es ist Totenstille und du bist kurz vor dem Eingang, sitzt quasi schon einen Fuß in die Zaunlücke rein, und da kommt ein Auto oder der Nachbar. Das ist so Murphy's Law. Das ist so, ja, das ist fast schon der Klassiker. Ich laufe dann manchmal auch schon an so einem Punkt hin und sage so, und jetzt ist auch der beste Zeitpunkt, dass ein Auto kommt. Oder dass irgendwie jemand ums um die Ecke kommt. Und manchmal ist es tatsächlich so fast wie bestellt, in dem Moment kommt einer. So, und dann kannst du stundenlang an deinem Schuh zubinden vor dem Loch, weil du ja nicht unbedingt weg willst. Dann ist es entweder, dass dann noch 5 weitere Autos kommen oder der Nachbar irgendwie seinen Hund noch fangen muss oder sonst was. Und du kannst nicht 5000 Knoten in deine Schuhe reinmachen. Da musst du halt dann doch mal weiterlaufen oder so.
Nee, also ich glaube, mein absoluter All-Time-Favorite war, glaube ich, bis jetzt der, wo die Radarfalle aufgestellt war und das Auto halt genau in der Einfahrt von diesem Lost Place geparkt hat. Und ich dachte so, ey, und das war der zweite Tag, ja. Am ersten Tag war der Opa von nebenan und hat da irgendwie sein Unkraut aus dem Gehweg rausgekratzt, wirklich, und guckte schon auf 100 Meter. Irgendwie und 100 Meter, als ich weitergelaufen bin, hat er immer noch geguckt. Da habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf. Morgen, letzter Tag, neuer Versuch. Ich habe jetzt noch was da in der Nähe, dann mache ich erst das und dann klapper ich das andere ab. Und dann komme ich da am nächsten Tag hin total siegessicher und denke mir so, yeah, today is the day, das wird voll geil und so. Und dann laufe ich und ich gucke schon so und so, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, kein Oppi da, sieht gut aus, sieht gut aus. Und dann gucke ich so und denke mir so, hä? Und laufe vorbei und dann denke ich mir, es kann doch jetzt echt nicht sein, oder? So, es kann wirklich nicht sein. Da haben die echt eine Radarfalle da aufgestellt und das Auto parkte so demonstrativ in diesem Lost Place drin. Und ich bin weitergelaufen und ich dachte, am liebsten würde ich jetzt einfach nur so laut schreien. Kennst du dieses Gefühl? Einfach nur schreien. Und dann habe ich gedacht, okay, soll vielleicht einfach nicht sein. Und dieser Lost Place ist ja auch mittlerweile zugemacht, tatsächlich, weil da auch so ein bisschen viel Hype war, obwohl der Ort jetzt gar nicht so super spektakulär ist oder so. Also, dass man jetzt sagt, mega schön oder mega krass eingerichtet oder was auch immer, so ein einfach normales Haus in Belgien, ja. Und das, wie gesagt, ist so ein Ort, sollte einfach nicht sein. Und es wird mit sehr vielen weiteren Orten noch passieren. Und ich bin mir sicher, das ist auch schon so einigen passiert. Und manchmal braucht man halt einfach so ein paar Anläufe, bis es mal klappt, ja.
Jetzt in unserem Gespräch, gerade zu diesem Thema, ist mir jetzt noch was eingefallen als Schwank aus der Italien-Tour. Das passt hier wie die Faust aufs Auge noch
Oh.
dazu. Die Idee war, am Lago Maggiore ein Grundstück, was direkt am Wasser liegt, aufzusuchen, weil da auch eine schöne alte verfallene Villa ist. Und wir wussten, wir müssen über eine Mauer an einem Fußweg. Und wir sind dorthin gelaufen. Der Kollege wollte noch mal kurz austreten. Ich habe dann an der Mauer, es war eine hohe Mauer, an einer Stelle war sie ein bisschen eingefallen und ich sagte dann auch so: Boah, genau da ist der Punkt, wo man drüber muss. Der Kollege war aber noch nicht da. Also habe ich kurz gewartet. Dann kam vorher kein Mensch. So, dann kam eine Frau mit Hund. Okay, dann kam noch ein telefonierender Italiener vorbei. Dann kam ein Kollege. Ich so: Wenn, dann nur da. Und er so: Ja, okay. Aber dann kam der Fahrradfahrer. Mir so: Okay, lass uns mal die Mauer entlanglaufen. A, ist es jetzt ungünstig rumzustehen? B, gucken wir mal, ob wir noch einen anderen Weg finden. Wir sind an dieser ewig langen Mauer entlang gelaufen, haben eben keinen anderen Zugang gefunden. Und wir sind dann wieder zurückgelaufen. Und dann war es so: Das war ein schmaler Fußweg. Auf der einen Seite die Mauer zu dem Lost Place mit 2,20 Meter, 30 ungefähr hoch. Ich will jetzt nicht übertreiben. Und auf der anderen Seite des schmalen Fußwegs ist die gleiche Mauer, aber auf bewohnten Grundstücken. Hat dann nicht just in dem Moment kam dann die Oma raus mit einer Leiter, die sie an ihre Seite der Mauer anlehnt und fängt dann an, das grüne Unkraut aus ihrer Mauer rauszuzupfen. Just genau gegenüber von diesem verfallenen Teil, wo wir drüber wollten. Und dann war für uns klar, okay, das wird eine größere Geschichte. Die gute Frau, wenn ich mir das Unkraut so anschaue, die ist da verschont beschäftigt. Wir haben dann beschlossen, wir ziehen weiter.
Es wäre geil, wenn sie euch so die Leiter hingelehnt hätte, so quasi so, hey, ihr stellt euch so blöd an, komm, nimm jetzt meine Leiter und steigt da mal drüber, komm.
Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, manche Sachen haben ja auch was Gutes. Wären wir gleich über die Mauer gesprungen, also bevor sie aufgetaucht wäre, wir hätten da ja auch wieder rausgewusst. Das wäre schon blöd gewesen, wenn wir dann von der anderen Seite ihr sozusagen was ins Kreuz springen, damit wir wieder von unserer Seite runterkommen.
Aber das ist unfassbar manchmal. Man hat wirklich das Gefühl, du kommst in so eine tote Stadt, ja, so da ist kein Supermarkt, keine Tankstelle, gar nichts. Kein Mensch lebt da irgendwie oder alle leben nur in den Häusern und gehen nie raus. Dann kommst du da hin und dann kommt einer nach dem anderen aus diesem Haus raus und du denkst dir so, ey, das kann doch jetzt echt nicht sein. Haben die jetzt alle miteinander telefoniert? So, hey, da kommt irgendjemand aus einer anderen Stadt, geh mal raus in deinen Garten und guck den mal an oder keine Ahnung. Also,
Vielleicht ist das Internet ausgefallen und deswegen sind es alle raus.
keine Ahnung, aber manchmal ist es wirklich, wie du sagst, so, erst kommt ein Fahrradfahrer, dann kommt ein Typ im Handy, dann kommt die Oma, dann kommt noch irgendwie der Nachbar, dann plären die sich noch an, ja. Also unmöglich manchmal, unmöglich.
Aber um das Ganze jetzt noch abzurunden, weil, also mich hat die Aussicht interessiert, mein Bekannter wollte, glaube ich, Treppenhaus hat ihn interessiert von dieser Villa. Wir wurden noch entschädigt. Wir haben dann die Zeit genutzt und sind dann auch wieder am Lago Maggiore, haben da noch einen Spot angefahren, das ist ein altes Kinderheim gewesen, war dort, der viel höher lag, also von der Höhe vom See entfernt, mit einem viel geileren Spot oder Aussicht auf den See dann. Ja, dann hätten wir nicht mehr geschafft, hätten wir das andere gemacht. Dafür haben wir das jetzt noch geschafft und hatten noch einen richtig, richtig, richtig schönen Aussichtspunkt, wo ich mir nur sagte: Boah, wie kann das verlassen sein? Du stehst dort oben in dem Kinderheim im dritten Stock auf dem Balkon und guckst, unverbauter Blick direkt auf den See in voller Weite. Also, das
Siehst
war
du,
dann die
ja.
Entschädigung schlechthin und es war die bessere Entscheidung, dorthin zu gehen. A, war dieses
Oh.
Haus auch besser oder nee, falsch ausgedrückt, hatte vermutlich mehr Motive als diese andere Villa und wie gesagt, also der Ort. Ich bin da gerade, du merkst es ja immer noch etwas sprachlos, weil die Aussicht war einfach phänomenal und hat alles entschädigt, was wir da unten an dieser Mauer mit der Oma da verbracht haben.
Aber siehst du ja, da hat euch das Schicksal hingeführt,
Ja,
kann man sagen.
das war das Schicksal.
Oh. Und weil du jetzt gerade Kinderheim sagst, so welche Art von Lost Places bevorzugst du eigentlich? Also hast du da so ein Spezialgebiet oder sagst du alles?
Vieles. Also angefangen habe ich ja mit Bunkern, wie schon erwähnt, und Festungswerken. Altbergbau war dann so das Nächste. Das habe ich mit einem Kollegen, den ich aus den 90ern noch kenne, gerne gemacht, der immer sagte, ihm ist es egal, er braucht nur ein Loch, wo er reinkriechen kann und seine Taschenlampe anmachen. Dann kam eben der Mike und hat sozusagen für mich dieses Buch aufgemacht, was in Chateaus, Schlösser angeht und so. Was mich auch interessiert, sind Kirchen, so alte Kirchen. Natürlich auch Industrie und grundsätzlich schöne Architektur. Solche Geschichten. Also eigentlich bin ich für vieles zu begeistern. Ich will letztlich sagen alles, weil es gibt manche Sachen, das sage ich, da hole ich die Kamera nicht raus, weil das sehe ich das Motiv nicht, um es mal so auszudrücken. Ja, das sind, ja, also wie gesagt, mein Schwerpunkt sind so Chateaus, Schlösser, Kirchen.
Oh.
Das Fayol beispielsweise habe ich leider nie geschafft, in seiner Schönheit zu sehen. Das ist das Incroyable. Aber wenn du so gerade von Mike dir seine Videos anguckst, das sind natürlich Träume von ja, Objekten oder
Märchenschloss.
Location, die ich gerne so gesehen hätte, wie der Mike sie gesehen hat. Aber leider verpasst habe. Aber so, das sind so die Sachen, wo ich sozusagen immer noch ein bisschen hinterher hechle, mal sowas in ähnlicher Form vielleicht nochmal irgendwo zu sehen.
Sag niemals nie, wer
Ja,
weiß.
wer weiß.
Wer weiß, was sich in Zukunft so auftut. Aber auch interessant, wie du so von Bunkern oder so Festungen auf Chateaus dann gewandert bist.
Ja, wie gesagt, der Mike ist dann schuld. Vorher war für mich klar, ich brauche auch die Festungswerke und ich brauche 6, 7 Stunden unter Tage rumkrabbeln. Das ist so meins. Aber nee, es gibt da noch andere Sachen für mich.
Oh, das klingt alles immer so schön, wenn du so schwelgst in Mikes Videos, in Mike Rübesan, mein Lehrmeister.
Ja.
Lieber Mike, wenn du das hörst, wir grüßen dich ganz lieb.
Genau, wir grüßen dich.
Und hattest du schon mal, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das hattest, ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
Ja, sicherlich. Zum Teil eher kurios als skurril, aber ich glaube, das
Oh.
passt. Also eine Sache, da lache ich heute noch, war in den Vogesen tatsächlich in einem alten, ich glaube, Krankenhauskomplex. Ich wusste, ich bin nicht allein in diesem Komplex. Es waren also auch Autos davor gestanden und es waren Franzosen dort. Was ich nicht wusste, was sie dort tun. So, ich war da gerade in der Kantine, habe mich ja so ein bisschen umgeguckt, die ersten Fotomotive rausgesucht. Auf einmal habe ich draußen im Gang eine Riesenschreierei gehört und mit einem Mal stürmen 5 Mann von einem Sondereinsatzkommando mit voller Ausrüstung, Montur, Helm und Schutzausrüstung schreien in diese Kantine rein, bremsen wie in so einem Comic. Also wirklich so, quietsch, 5 Mann stehen dort. Ich so, Servus, Stille. 3, 2, 1. Alles erstarrt. Die Jungs machen auf dem Absatz kehrt und schreien wieder raus.
Okay.
Also sch schlussendlich waren das Airsoft-Spieler,
Oh mein Gott. Oh.
die dort in voller Montur eben unterwegs waren. Und ich habe dann später noch den Gegenpart kennengelernt, der dann mit 3 Knarren mir gegenüber stand und mir im freundlichsten Englisch nahegelegt hatten, wie ich mir einen Sichtschutz, also eine Brille oder sowas aufsetzen, weil sie ja Airsoft
Aha.
spielen. Also die Jungs, die waren alle okay, nur in dem Moment, als die schreiend, wie ein
Ja.
Actionfilm kamen, die schreien rein, quietsch, bremst, kurzes Erstarren.
Gott, ich hätte mich so erschrocken, weil ich stelle mir das auch gerade super bildlich vor, so wie man das in wirklich, wie du sagst, in so Actionfilmen so kennt oder in den USA, wenn die immer die volle Montur anhaben. Und du weißt ja auch nicht so, okay, übt hier jetzt jemand oder hat jetzt jemand hier angerufen oder ist jetzt wirklich irgendwas hier passiert, so. Wer sind die, ja? Was geht hier vor sich? Ich würde mich so erschrecken und wahrscheinlich heulen, ja, weil ich mir denke, so Gott, was ist denn das jetzt? So sterbe ich jetzt oder keine Ahnung, aber also Airsoft ist, glaube ich, das Letzte, was mir in den Sinn kommt, ja, wenn ich in so einer Lage wäre.
Es war so schlecht, dass es schon wieder, also echt war. Also das war so surreal, echt. Also wirklich wie in einem Film, die stürmen da rein, du denkst gar nicht, also ich bin auch nicht erschrocken oder so, sondern die kamen
Echt, oh
da.
Gott.
Du hörst draußen im Gang auf einmal Geräusche, denkst, naja, irgendjemand, und dann schreien und dann stürmen die 5 Mann da rein.
Gottes Willen.
Also ich glaube, ich habe die auch angegrinst. Und ich habe das dann auch nicht. In dem Moment auch ganz ernst genommen, weil mir war dann klar, okay, das ist jetzt kein SEK oder sowas. Und dieses
Ja,
so
aber trotzdem.
Schweigen, man guckt sich an, die mit ihren Helmen und ihren Schutzgläsern vorne dran, vor den Helmen, sie waren wirklich in kompletter Ausrüstung, gucken dich so an, kehren sich im Absatz um und schreien wieder zur Tür rüber.
Ja, weil die haben sich wahrscheinlich gedacht, geil, jetzt erwischen wir jemanden
Ja,
von der anderen
es kann
Gruppe.
sein, dass die gedacht haben, okay, da ist einer rein,
Ja,
rein.
ja. Und wenn die da richtig in ihrem Element sind, ja, dann kann ich mir das schon echt gut vorstellen, weil und auch die Ausrüstung,
Auch der
wenn du.
Gegenspieler, der war ausgerüstet, dass du gedacht hast, der zieht in den Krieg. Also die Jungs, die haben das wirklich ausgelebt.
Ja, und das Zeug ist ja auch nicht so billig, also noch dazu. Und ich meine, gut, unser Hobby ist jetzt auch nicht gerade billig, wenn man es so nimmt, ja. Oder wenn du jetzt angeln gehst, ist auch kein billiges Hobby. Also da muss man, die machen es eben auch so, dass man sagt, okay, man muss halt in gutes Equipment investieren, ja, damit man das halt richtig machen kann. Weil, wie du schon sagst, wenn du halt so eine Paintball-Kugel irgendwie ins Auge kriegst oder ins Gesicht oder irgendwo getroffen wirst, ist halt auch nicht so lustig.
Nee, also ich habe dann auch den Gegenpart, mit dem ich ja gequatscht habe, gefragt, so, ey, wie lange macht ihr? Wann macht ihr Mittagspause? Und habe mich dann auch dann zurückgezogen, weil ich habe da auch keine Lust dann wirklich gehabt auf Querschläge
Ja.
oder keine Ahnung. Wenn die Jungs da spielen wollen, dann sollen sie das tun. Da war ich dann eher der Eindringling sozusagen. Da ziehe ich mich dann auch zurück, habe ich keinen Bock.
Nee, dann besser so, aber es ist schon sehr, sehr kurios tatsächlich, ja.
Aber ich hätte
Oh
tatsächlich noch eine zweite Geschichte, die in eine ähnliche Kerbe schlägt.
Gott. Auch mit Paintball.
Nee, aber mehr kurios als skurril. Und zwar war das heute, kann man es ja sagen, der Magier, Chateau Magier, ist inzwischen ja ein Spot, der von den Eigentümern renoviert wird. Das ist echt ein toller Spot gewesen. Und ich kannte ihn nur von Hörensagen. Und als wir dorthin gegangen sind, das ist ein Haus, das war so zugewachsen, dass du das von außen gar nicht als Haus erkannt hast. Das war ein riesengroßes Grundstück. Und erst wenn du vor dem Haus standst, hast du gesehen, das ist auch ein Haus, weil es so mit Efeu zugewachsen war. Auf jeden Fall ziemlich einsam, um es mal so auszudrücken. Und wir waren dort zu mehreren und es ging jetzt dann darum, dass wir sind dann rein, wir wussten, wo der Zugang ist und wir sind mal durchgelaufen. Ich dachte mal, wow, boah, was für eine geile Hütte. So viele Motive zum Fotografieren, wir teilen uns auf, dass man sich nicht im Weg rumsteht. Und ich habe im Erdgeschoss sozusagen angefangen zu fotografieren, war gerade im Treppenhaus fertig. Das heißt, ich hatte vielleicht, keine Ahnung, 3% von dem, was mich noch erwartet hätte von dem Haus vor mir. Oder schon erledigt, höre ich draußen französische Stimmen. Dachte ich mir, was? Hier? Hier ist doch niemand. Verdammt. Okay, ich stande mit meiner Kamera, mit Stativ, also mit kompletter Ausrüstung, stand ich in diesem Treppenhaus und ich höre dann, wie jemand schon an dieser Tür rüttelt, die wir gerade zugemacht haben. Dann ja, verdammt. Okay, was machst du? Ich habe mit einem Schlag meine ganze Ausrüstung genommen, mit großen Armen vor, verdammt, wohin? Und dann unter den Treppenhäusern in den französischen Chateaus sind dann meistens so kleine Türchen und da geht es dann in ein Klo hinein.
Oh, okay.
Das habe ich auch gemacht. Ich habe mein ganzes Giraffe mit einer Handbewegung genommen, bin in dieses Türchen unter der Treppe, habe die Tür hinter mir zugemacht und dann ist schon diese Türe, wo wir rein sind ins Haus, aufgeflogen. Und ich saß im Klo. Mucksmäuschen still. Kurz danach habe ich dann erstaunte Rufe gehört, so boah, boah, yeah, boah. Und dachte mir, ah, alles klar, war weg so. Da dachte ich, ja, gibst du denen mal 5 Minuten Zeit und dann überraschst du die. Naja, okay. Also ich saß auf dem Klo. Nach 5 Minuten dachte ich mir, jetzt ist es mal langsam an der Zeit. Du hast also draußen immer noch so gehört, so eine freundlich erregte Stimme, so ba, 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 ba. Die Sprache habe ich nicht so ganz verstanden, aber halt so, ja, die freudigen Ausrufe. Nach 5 Minuten reiße ich diese Türe auf und springe mit einem Bonjour raus aus dem Klo und stehe einem Schlipsträger gegenüber und einem Typen mit einem Blaubart. Da dachte ich mir, ups, das sind keine Urwechsel.
Ach du Scheiße.
Die gucken mich mit ganz großen Augen an, klar, springt da gerade einer aus der Toilette raus.
Oh shit.
Also es hat sich dann herausgestellt, das eine war der Eigentümer und der hatte dann, ich glaube, weil das ein Kaufinteressent war von der hat den Bild in der Hand.
Scheiße.
Dass der wahrscheinlich über eBay Kleinanzeigen oder sowas, dem ich mich Bilder verkaufen wollte. Und
ja. Ach, shit.
Ja, damit war es natürlich mit dem Fotografieren vorbei.
Und gab's Arg-Anschluss oder?
Die waren dann eher sehr perplex. Die haben dann gefragt, was ich hier mache. Und ich habe mich halt erst etwas ahnungslos gestellt. Es war auch von der Kommunikation etwas schwierig. Ich habe dann nur gesagt, dass wir halt zum Fotografieren da, oder ich habe erst mal von ich gesprochen, dass ich zum Fotografieren da bin und okay, dann soll ich das Haus verlassen. Da bin ich noch mal Richtung Klo gegangen, um meine Fotoausrüstung zu holen. Dann waren sie der Meinung, ich wohne da drin oder ich schlafe da drin. Nee, nee.
Okay.
Das ist nur mein Foto.
Ich schlafe im Klo. Ich wohne jetzt in ihrem Klo unter der Treppe.
Ja, nee, also dann durfte ich das Haus verlassen und 5 Minuten später war dann der Rest dann auch hausen. Es war schade. Weil mir halt die ganzen Bilder entgangen sind. Wir haben es dann aber später nachgeholt. Ich war dann mit dem Kollegen, mit dem ich jetzt auch in Italien war, noch mal ein paar Monate später dort unterwegs. Und da hatten wir uns dann einen unchristlichen Zeitpunkt ausgesucht. Sonntagmorgens früh um 6 sind wir dann noch mal hin. Da war dann kein Mensch mehr da und wir konnten sozusagen die Mission dann noch vervollständigen.
Oh Gott, das ist mein aller schlimmster Albtraum. Erstens mal, dass man in irgendein Haus reinkommt und das ist sehr extrem verwahrlost und da lebt noch jemand in irgendeinem Raum, ja, in nur einem. Und der zweite Albtraum ist genau das, was du beschreibst. So es rüttelt an der Tür und dann kommt halt einfach der Eigentümer rein. Oh Gott, oh nein. Vor allem wärst du nicht rausgekommen, ja, dann hätten sie es gar nicht mitgekriegt. Dann wären die anderen wahrscheinlich zuerst erwischt worden.
Wahrscheinlich. Ich hätte mich auf dem Klo versteckt.
Ich habe jetzt gerade wirklich so diesen Nervenkitzel gespürt. So, du hörst diese Stimmen und denkst dir so, boah, scheiße, wer ist das? Und keine Ahnung, hoffentlich werde ich nicht erwischt. Und dann bist du dir so sicher, dass das halt einfach jemand von deiner Art ist, ja, und dann springst du in die eigene Falle rein und nein.
Und ich denke mal, dass der Kaufinteressent dann dieses Haus gesehen hat und war davon einfach so begeistert, dass er diese Freudenbekundung dann losgemacht hat. Weil der andere, der kennt ja die Location, der hatte eher so einen leicht genervten Eindruck gemacht. Und bei dem Schlipsträger hast du schon gemerkt, dass der da geflasht war von der ganzen Sache.
Aber es ist auch geil, stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin, hast Interesse, ein Haus zu kaufen, dann denkst du dir, ja, okay, sieht gut aus und ich bin mir zu 80% sicher, dass ich das kaufe, ja. Dann gehst du da hin, denkst dir, gut, ich guck mir das mal an, dann geht die Tür auf, bist du super begeistert und dann erfährst du halt so, ja, das kursiert in irgendwelchen Kreisen halt als Lost Place und da steigen halt ab und zu Leute einfach ein und fotografieren das, dann ist die Frage im Nachhinein so, okay, hast du dann noch wirklich Bock, so ein Haus zu kaufen oder denkst du dir so, okay, nee, danke.
Schwierige Antwort. Ich kann es dir nicht sagen, weil es ist wirklich ganz, ganz schwierig, so solche Locations dann auch mal wieder aus der Szene rauszukriegen.
Aber anscheinend hat das ja nicht gekauft, so wenn ihr ein paar Monate später dort wart.
Nee, ich glaube, dass der wahrscheinlich nur so Bilder oder so, weil der Eigentümer hatte dann eher Bilder in der Hand, die er ihm anscheinend zeigen wollte.
Ah, okay, also dass er dann so Hausrat halt quasi verkauft hat.
Ja, ist jetzt so meine Meinung, dass das wohl der Grund ist. Aber gut, wir werden es nie erfahren.
Aber es ist auch sehr geil, weil nicht nur du hattest ein kurioses Ereignis, sondern auch die anderen beiden so.
Oh ja, so gesehen könnten die bei dir auch aufnehmen.
Wer weiß, ob die nicht heute noch auch ihre Geschichte erzählen, ja damals. Dann, oder stell dir mal vor, der andere kommt dann abends nach Hause zu seiner Frau mit diesen Bildern und dann so, hey, du glaubst nicht, was mir heute so passiert ist.
Oh ja.
Oh mein Gott. Also das waren schon mal zwei sehr kurios, skurrile Ereignisse, die
mich sehr
amüsiert haben.
Eins hätte ich noch, wenn du...
Und noch eins!
Ja, das ist noch ganz frisch jetzt von der Italien-Tour. Ich schmeiße es jetzt einfach nochmal mit hinten dran. Es war so ein Manicomio, was wir besucht haben, was so an einem Hang aufgebaut ist. Das heißt, unten eine pompöse Zufahrt und ein riesengroßer Gebäudekomplex so in den Hang reingebaut. Total verwachsen, was ich herausgefunden habe, seit den 80ern geschlossen. Und wir sind dann bei der Anreise an dem großen Tor von vorbeigefahren. Das war ein fettes Schloss dort, das war einfach verriegelt, verlassen, interessiert sich keine Sau dafür. Ja. Wir sind dann von oben her unseren Parkplatz, sind dann dort von oben aufs Grundstück, haben unsere Fotos gemacht, weil da auch eine alte Villa steht, zwei alte Villen stehen. Ich bin dann noch mit der Drohne dann geflogen und als wir wieder zurückgefahren sind, so 2 Stunden später, fahren wir an dem Haupttor wieder unten vorbei und ich sehe aus dem Seitenblick, während wir vorbeifahren, das Tor ist offen.
Okay.
Ja. Das ist die spannende Frage, warum dieses Tor, was gefühlt ausgesehen hat, und zwar erst seit 20 Jahren nicht mehr geöffnet worden, genau da, als wir jetzt da vorbei sind, was denn war?
Gruselig irgendwie auch.
Oh ja.
Bring mich hier nicht wieder auf falsche Gedanken. Es dämmert langsam. Es ist jetzt 21.25 Uhr, es dämmert so langsam und ich habe noch kein Licht angeschaltet. Also Gott sei Dank ist, Leute, ist schon Sommerzeit und keine Winterzeit, weil ich glaube, ihr wisst alle, dass ich immer für Geistergeschichten da sehr empfänglich bin und dann abends mit weit aufgerissenen Augen im Bett liege und nicht einschlafen kann. Oh, nee, wer weiß, wer. Es war einfach irgendjemand, der da auch auf dem Gelände war, so.
Wir haben geflaxt, so, interessiert eh keine Sau, komm, wir parken vor dem Big Tor. Haben wir doch geflaxt. Oh. Ja, interessant, aber ja, es hat mich dann wirklich so einen Vierteltag beschäftigt, so, wer zur Hölle ist dann noch auf dieses Grundstück gekommen und hat da noch eine Schüssel oder eine große Flex oder was weiß ich. Mhm. Um da dieses große alte Tor aufzumachen. Weil die Kette, die war schon beträchtlich groß, die man dort gesehen hat. Keine Ahnung. Aber gut, das wird ein ewiges Geheimnis bleiben.
Wer weiß, was ist hier geschehen? Wer hat das Tor geöffnet?
Keine Ahnung. Ich habe sogar mal auf die Drohnenaufnahmen geguckt, aber da kam nichts raus dabei.
Die nächste Frage ist ganz toll und ich bin sehr gespannt, wie du so beantworten wirst. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Lost Place in seiner lebendigen Zeit zu sehen, welcher wäre das und warum?
Oh, da gäbe es wahrscheinlich mehr.
Bin sehr gespannt.
Also, was ich ja unbedingt sehen oder was ich in der Hertraue nicht gesehen habe, ist das Schloss Fayol, das Incroyable. Also A, so wie es Mike gesehen hat und in seiner Pracht hätte ich es auch gern gesehen, also sprich in seiner aktiven Zeit. Auch The Secret hätte mich mal gereizt in seiner aktiven Zeit Oder was ich jetzt auf der Italien-Tour kennengelernt habe, die Villa Meletta. Das Teil war A, von der Baustruktur sehr, sehr, sehr interessant. Und wenn man jetzt so die Geschichte gelesen hat, was dort alles los war, ja, da hätte ich mich schon gern als Mäuschen mal in die Ecke gestellt und hätte dazu geguckt. Also das ist, was mir spontan einfallen würde an Spots, die ich gern mal noch in ihrer Pracht und Blüte gesehen haben würde.
Bei Chateau Secret habe ich mich ganz oft immer gefragt, so wie viele Leute haben da zuletzt gelebt und wie, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Also so, wie unterhält man das? Weil das hat ja ziemlich viele Räume und du musst ja diese Räume auch regelmäßig sauber machen, ja, und sei das nur Staub wischen oder mal saugen oder keine Ahnung. Und das sind dann so doofe Fragen, die mir irgendwie ins Gedächtnis kommen, wenn ich immer Außenaufnahmen von diesem Schloss sehe.
Oh ja, also ich glaube, da brauchst du schon einiges an bediensteten Personal, was diesen Job für dich macht, wenn du das
Genau, ja.
machen möchtest. Oder du lebst einfach in deinem Dreck und Speck, je nachdem, wie arm oder reich dann auch diese Personen dann sind. Was ich jetzt vor kurzem gesehen habe und was mich auch überrascht hat, wann war das? Das war Anfang des Jahres, genau. War auch ein Chateau, das war total für uns unbekannt, auf keiner Karte oder sonst irgendwas. Das haben wir dann so entdeckt und haben das dann auch mal ausgescoutet, haben eine schöne Kapelle auf dem Grundstück gefunden und haben Rundgläffen hören. Aufgrund dessen haben wir uns auch wieder zurückgezogen, weil auf dem Grundstück dann auch ein recht neues Auto stand, wobei die Franzosen ja gerne auch Fahrzeuge abstellen, um dem ganzen Leben einzuhauen. Also, dass es so aussieht, als ob, sind dann aufgrund des Hundegeklepps, was vermutlich vom Nachbarn kam, haben wir uns wieder zurückgezogen. Ich bin danach nochmal mit der Drohne in den Kreisel geflogen und habe zu Hause meine Drohnenaufnahmen angeguckt und habe festgestellt, und das war wirklich eine Bruchbude von einem Chateau, dass hinten auf dem Balkon oder Terrasse, das war so, sagen wir einen halben Meter über dem Boden, ich würde es mal als Balkon bezeichnen, ein kleiner Hund gekläfft hat und unten im Garten saß eine schwarze Katze und hat dem Hund zugeguckt.
Ach Gott.
Das heißt, in dieser Bruchbude von Chateau wohnt tatsächlich jemand.
Ja, ich denke mir immer gerade bei so geschichtsträchtigen Gebäuden, wenn du das richtig sanieren willst, ja, also so
Das
richtig,
schaffst du nicht mehr.
genau, so das allerbeste Beispiel, also jetzt mal blöd gesagt, und das ist ja nicht mal ein richtiges Château, das ist das Château Arabia in Luxemburg, ja. Das ist jetzt auch nicht super groß irgendwie, aber alleine die Bauart von dem Ding, ja, das steht oben auf dem Berg, irgendwie auf so einem kleinen Hügel, und alleine, wenn du Baumaterialien brauchst oder einen richtigen LKW oder einen Hänger oder einen Container, sagen wir mal so, das da erstmal darauf zu bringen. Und wie gesagt, diese alten Chateaus, also das kostet dich ja Hunderttausende von Euro, dieses Ding einfach zu sanieren oder wieder instand zu bringen.
Und dann hast du ja noch den täglichen Betrieb. Also lass es mal heizend sein. So
Ja,
eine alte
und
Bruchbude überhaupt mal warm
ja.
und trocken zu halten. Und wenn du sie nicht heizt, dann wird sie feucht und gammelt dir auf wie
Genau,
beim
und
Hund.
dann hast du vielleicht noch eine Ölheizung da drinnen oder keine Ahnung, uralte Sachen, ja, wenn das wirklich aus dem, wie das Chateau Secret jetzt aus irgendeinem Jahrhundert ist, was in Familienbesitz seit 1000 Generationen gefühlt ist. Und wir kennen das ja alle in Deutschland ganz gut, was die Vorschriften bei Denkmalschutz sind, also dass du da wirklich gefühlt keinen Millimeter verändern oder versetzen darfst oder abreißen oder was auch immer. Und das ist echt heftig. Also, das verstehe ich schon irgendwie, dass die Leute dann bis auf den letzten Drücker, sage ich mal, in so Bruchbuden wohnen und dann halt mal das Loch im Dach irgendwie mit einer Plastiktüte abdecken oder so, wenn es sein muss, ja.
Es ist schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich da Lust hätte, drin zu wohnen, weil du lebst ja auch im Schimmel sozusagen, weil bedingt durch die Luftfeuchtigkeit, durch die Feuchtigkeit in den Mauerwerken und so weiter, gesund ist es nicht.
Ja, und wenn es ständig zieht und dann frierst du eben und wie gesagt, dann heizst du halt ohne Ende und du frierst trotzdem, ja, weil die Fenster einfach nicht mehr dicht sind oder wie gesagt, dann hast du nasse Wände und also ich stelle es mir furchtbar schwierig vor, aber andererseits ist es halt auch echt traurig, wenn du einfach keine andere Möglichkeit hast.
Ja, und du kriegst auch wahrscheinlich nicht los, die Hütte.
Es sei denn halt zum Schleuderpreis irgendwie, dass du halt sagst, ja gut, das Grundstück hätte einen Wert von, keine Ahnung, 1 Million, aber ich muss es halt jetzt für 300.000 verkaufen, weil es sonst keiner haben will, so gefühlt.
Ja, und selbst bei 300.000 muss jetzt auch derjenige, der dort investiert, überlegen, was mache ich damit? Kaufe ich es wegen dem Grundstück, reiße die ganze Hütte ab?
Rentiert sich das vor allem,
Rentiert
ja.
sich das überhaupt? Weil meistens sind diese Chateaus ja dann schon ein bisschen so am Arsch der Welt. Und was mache ich da? Also, es ist nicht mehr so die Zeit, wo man sagt, man baut sich da irgendwie ein Schloss an den Wald und lebt da in Saus und Braus. Ich glaube, in Europa ist das nicht mehr so vertreten. Also, was mache ich mit so einer Hütte? Mache ich ein Hotel draus? Ja, da muss ich erstmal Leute dorthin bringen. Mache ich eine Privatwohnung raus? Ja, was mache ich mit so einem riesen Bunker da dort? Deswegen sehe ich das auch immer schwierig an der Stelle, dass du dann auch einen Käufer findest für so ein Objekt.
Ein Instagram-Blogger Airbnb kannst du da daraus machen.
Jo, genau. Da tue ich erst die Hälfte als Lost Place, dann können sie auf der einen Seite übernachten, auf der anderen Seite Fotoshooting machen oder so.
Die
Coole Idee.
Nacht kostet 800 € einfach und dann kriegst du so richtig geile Fotomotive.
Ich denke mal drüber nach.
Oh Gott, bitte nicht solche wunderschönen Orte für so einen Unsinn verschandeln. Das ist manchmal schon ganz, ganz schrecklich, wenn man sieht, was aus so wunderschönen Gebäuden gemacht wird. Dann wird so ein scheiß Büroblock dahin gebaut oder keine Ahnung, was auch immer. Aber nicht mehr die Schönheit, die da mal stand.
Ich finde es dann auch fürchterlich, wenn es dann so tolle Chateaus gerade in Frankreich sich finden, die von außen total toll aussehen, also so toll für unser Auge mit leichtem Verfall und ähnliches. Und dann hast du drin eine Nachnutzung und da hat irgendjemand dann die Wände rosa gestrichen oder irgendwie sowas in der Art. Das verursacht echt immer seelische Schmerzen, wenn ich sowas dann so.
Na, das ist dann vielleicht ein Prinzessinnenschloss.
Ja.
Bei der nächsten Frage bin ich auch sehr gespannt, was du sagst, weil hat es dich schon mal so richtig gegruselt auf einem Lost Place?
Gegruselt, weniger eher beunruhigt. Da sind wir wieder beim Secret. Das ist heute irgendwie unser roter Faden, glaube ich. Secret, die Location. Ich war lange nicht dort, hatte dann, muss ich mir überlegen, dass ich mich nicht im Jahr vertue, vorletztes Jahr oder letztes Jahr, auf jeden Fall im Oktober die Gelegenheit, dorthin zu gehen. Unser Zugang war hinten übers Türmchen durch ein offenes Fenster, konnten wir dort rein, auch im Morgengrauen. Der erste kleine Schreck ging dann damit los, dass plötzlich draußen Leute rumgelaufen sind. Das waren dann aber nur Kids vom Dorf. Die sind aber wieder verschwunden. Wir waren dann gerade schön. Also ich war mit meinen Bildern zum Glück zu weit durch. Meine zwei Tourenpartner fast oder noch nicht ganz. Und plötzlich, du kennst vielleicht die Lokation, ist hinten ja so eine Kapelle. Dann kommt mein Bekannter dann hinten aus der Kapelle raus und sagt, da draußen ist einer. Ich kam dann in die Kapelle rein und dann hörst du draußen jemanden rumschreien. Ich dachte, okay, das ist nicht gut. Und was sich herausgestellt hat, es war dann ein ziemlich schlecht gelaunter Franzose am Telefon, der um das Chateau gelaufen ist. Und so, okay, was macht der? Das ist kein Urbexer, das ist wirklich kein Urbexer, nein. Er blieb dann vorne vor der Haustüre stehen, weiterhin schreiend in sein Telefon hinein. Und wir standen direkt hinter der Haustüre. Wir waren zu einem Zeitpunkt, wo die noch nicht aufgebrochen war. Also da war die noch original verschlossen. Und es ist ein Holzboden innen drin. So, wir standen jetzt da. Und ich wusste jetzt nicht, hat der einen Schlüssel? Stehst du jetzt auf, kommt der jetzt rein? Weil für mich war das schon klar, der läuft jetzt nicht rum zu gucken, ob Gras gemäht gehört oder so. Und wir haben dann sozusagen, und da war ich dann leicht beunruhigt, weil der stand da so 1,5 Meter von mir weg, nur getrennt durch eine Holztüre. Und er hatte
Geht
schlechte
sie
Laune.
auf oder nicht,
Genau,
ja?
geht sie jetzt auf? Hörst du plötzlich, wie der Schlüssel ins Schloss geführt wird? Und geht die Türe auf oder nicht auf? Und da war ich dann leicht beunruhigt. Vor allem, wir haben dann wirklich in diesem Halbdunkel wirklich ganz langsam jedes Teil von unserem Material weggepackt. Also sprich, vertieft zusammengebaut, die Kamera vorsichtig weggepackt und alles natürlich absolut geräuschlos und sind dann Richtung unserem Fensterchen, also unserem Räumchen geschlichen, wo das Fenster auf war. Und was mich dann von mir aus leicht gegruselt hat, war, ich war der Erste, der dann aus diesem Fensterchen raus musste. Und ich wusste, an der Häuserfront entlang auf der anderen Seite steht ein schlecht gelaunter Franzose. Du musst jetzt aber als Erster da rauskrabbeln. Das war leicht gruselig, sich da rauszuwinden und dann nicht gleich wegzurennen, sondern auch erstmal die Rucksäcke und so weiter entgegenzunehmen und dann wegzusprinten.
Da gibt's doch auch noch einen Besitzer, oder? Da gibt's einen Besitzer und den Sohn von dem oder irgendwie sowas habe ich mal
Da
gehört.
gibt es viele Geschichten. Ich kann dir nicht sagen, welche davon wahr ist. Also, was es gibt, ist auf jeden Fall ein Nachbar. Und man schiebt auch immer sämtliche Gestalten, die auf dem Grundstück auftauchen, dem Nachbarn in die Schuhe. Man sagt, der Nachbar ist einfach genervt, weil die Leute seine Einfahrt zuparken und der Nachbar hängt jetzt auch überall die Schilder auf. Wo ich letzte Mal dort war, war alles zugespackst. Waren überall neue Security-Schilder gehangen. Angeblich gibt es jetzt auch innen drin einen Alarm, aber Aussage von dem Bekannten, so ein Amazon-Alarm, der piepst halt und Fake-Kameras. Also irgendjemand macht was dran, was auch auffällig ist, dass jetzt oben das Nähmaschinenzimmer, da ist jetzt das Dach undicht, da hat jemand so große Bottiche aufgestellt, eine Limousine auf Seile gestellt. Also die Das Haus ist leider jetzt in einem ziemlich schlechten Zustand gewesen, wo ich das letzte Mal dort war. Und es ist auch, wie gesagt, unten alles verspackst. Das heißt, es ist ziemlich dunkel und angeblich geht der Alarm innen drin auch los, sobald du reingehst. Ob es jetzt der Nachbar ist, ob es jetzt ein Eigentümer ist oder tatsächlich Security, wie auf den Schildern steht, ich kann es dir nicht sagen.
Ich finde das immer seltsam, wenn sich Nachbar, also wenn, sagen wir jetzt mal, der kennt die nicht, ja, oder hatte halt keinen engen Kontakt zu Lebzeiten oder zu Bewohntzeiten so mit den Besitzern, dann finde ich das immer ein bisschen seltsam, wenn sich Leute dann da irgendwie zu schaffen machen an dem Gebäude.
Vielleicht ist er auch genervt.
Ja, weil da waren ja auch nicht gerade wenig Leute und dann verstehe ich das schon irgendwie, aber es ist auch ein bisschen seltsam teils, weil ich denke mir, gut, wenn jetzt bei mir im Nachbarhaus ständig Leute kommen würden, dann würde ich da, also ich würde nicht auf die Idee kommen, da Spanplatten dran zu schrauben oder so, dann würde ich halt die Polizei anrufen oder
Die kommen dann nicht.
keine Ahnung oder die Nachbarn nebenan, weißt du, so, hey, habt ihr gesehen, da sind ständig irgendwelche Leute, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber selber würde ich mir da irgendwie nicht zu schaffen machen. Ich glaube, ich würde da eher selbst reingehen und mal gucken, so, warum gehen die denn alle da rein? Gibt es da irgendwas zu sehen?
Ich glaube, irgendwann hast du mal so eine Schmerzgrenze, wenn dir jede Nacht oder so da irgendwie die Leute über das Grundstück latschen oder, was ich so gehört habe, ihnen die Einfahrt zuparken. Dann hast du da vielleicht dann doch mal einen Halsstick und willst nur noch das, nennen wir es mal, Gesindel weghaben aus
Ja,
der Umgebung
klar.
und versuchst den Anreiz wegzunehmen, warum die ganzen Leute überhaupt herkommen.
Genau.
Also so
Ja,
könnte ich mir
das
das
verstehe ich auch
vorstellen.
natürlich, wenn du selber halt keine Ruhe hast oder die Leute führen sich auf oder wie du sagst, Einfahrt zu parken oder die pissen dir in den Garten rein. So, das hatten wir ja schon mal dieses Thema und ich würde da auch dann irgendwie genervt sein. So, wenn die reingehen und ruhig sind, ja, und sich benehmen, so, dann wird mich das nicht stören, weil ich dann wüsste, okay, die bauen keinen Scheiß, ich muss mir keine Gedanken machen, aber du weißt ja auch nie, ja. Und wenn da dann teils irgendwie 10 Leute auf einmal antanzen, wie das manchmal ist, oder 20, oder die stehen dann da Schlange schon fast, schwierig, ja. Sehr, sehr schwierig, ja.
Oder sie fummeln mit ihren Taschenlampen dann nachts irgendwo rum und leuchten dann noch ins Haus und sowas. Diese Geschichten gibt es ja leider
Ich
überall.
würde einfach hingehen und ich würde sagen, hey Leute, das gehört mir und jeder, der jetzt da rein will, der gibt mir jetzt 10 Euro. So schaut's aus.
Jo, musst du einfangen erstmal mit so einem Lasso oder so, dann kannst du das machen.
Nee, du machst einfach so einen kleinen Tisch davor und dann machst du so ein Billigschild, weißt schon, so wie wenn sie mal Limonade verkaufen an der Straße irgendwie.
Genau, werfen Sie hier in die Sparbüchse 10 €,
Ja,
dann geht die
genau, und dann
Tür
hier
auf.
hast du noch eine Beefy und eine Capri-Sonne und jetzt viel Spaß. Aber bitte nichts mitnehmen, ja? Ich kontrolliere die Taschen, wenn die rauskommt. Wenn es mehr solche Leute gäbe, schau, siehst du, das ist wieder eine neue Idee. Also Leute, wenn ihr mal ein Elternhaus erbt oder irgendwie ein Haus von der Oma oder irgendwas, dann gute Geschäftsidee. So, jetzt vor lauter Beefy und Capri-Sonne, jetzt bin ich hier voll aus meinem Konzept gekommen. Hast du eigentlich einen Traumspot, den du mal besuchen möchtest?
Es wäre das Färjol. Aber es ist leider nicht mehr in seiner Schönheit, wie es halt mal war. Also, wie gesagt, ich kenne Bilder, wie es halt mal war. Und ich kenne jetzt auch Bilder, wie es jetzt halt nicht mehr ist. Und ja, ich würde es trotzdem gerne sehen wollen. Aber ich fürchte mal, das Ganze wird mir verwehrt bleiben.
Wie ist mein Motto? Sag niemals nie.
Ich weiß, ich stand viermal davor.
Und gib nicht auf, irgendwann kommt der Tag, ja, der Tag wird kommen.
Ja, beim nächsten Mal fahren wir wieder vorbei und gucken.
Und in wie vielen Ländern hast du jetzt eigentlich schon geurbext?
In ein paar, lass mal überlegen. Also Deutschland auf jeden Fall, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg, Tschechien, Ungarn und einen in der Schweiz.
Und in welches wolltest du mal zum Erbexen?
Ich glaube, es müssten eher so die östlichen Länder sein, die jetzt noch mehr so dem ursprünglichen Zustand näher sind. Also Rumänien oder sowas in der Ecke würde mich, denke ich mal, reizen, weil hier so bei uns, Italien, Frankreich und auch Tschechien und so weiter, stellst du fest, die Locations verändern sich. Also gerade in den letzten 1,5 Jahren stellt man fest, es wird vieles ja hergerichtet. Ja, also gerade in Frankreich haben wir jetzt gesehen, sehr viele Locations, die wir angefahren haben, da steht dann der Bautrupp davor, rodet jetzt Wälder, macht das Dach neu. Also du siehst hier, fängt man im Moment doch an, auch wenn wir jetzt vorhin davon gesprochen haben, wer kauft so eine Hütte, aber doch an, teilweise solche Hütten wieder herzurichten. Und ich denke mal, so gehe mal weiter in die östlichen Länder, da ist das Zeug, also da wird sich weniger jemand dafür interessieren und bietet für uns noch eher so den natürlichen Verfall, stelle ich mir vor. Und man sieht ja auch Bilder aus Rumänien und Ähnlichem und die sehen schon sehr toll aus. Deswegen würde ich mal sagen, so die östlichen Länder wäre jetzt so eine Ecke, wo es mich mal hinziehen würde. Es ist natürlich ein immer größerer Aufwand, klar, weil die Strecken immer länger werden. Aber wenn ich es mir wünschen dürfte, dann sage ich erstmal in diese Richtung gehen.
Es ist sehr, sehr interessant, was du gesagt hast, weil dieser Wandel, das findet tatsächlich sehr viel statt. So man denkt das gar nicht. Aber was auch in Belgien jetzt in der letzten Zeit verschwunden ist, so teils Orte, die irgendwie seit Ewigkeiten leer stehen, wo du dir denkst, ey, das juckt keine Sau, das wird da einfach verrotten und zusammenfallen, keine Ahnung, und dann wird das einfach eingeebnet von der Natur von alleine. Aber man glaubt es echt nicht, was für Orte da auch in letzter Zeit verschwunden sind. Und ich hätte eigentlich auch gedacht, du sagst Portugal tatsächlich, weil das so in dein Portfolio irgendwie so ein bisschen passen würde, finde ich.
Ja, vielleicht. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt mit diesem Land noch nicht so intensiv beschäftigt. Darum ist das vielleicht eher noch eine Lücke von meinem Wissensstand.
Rumänien würde ich auch sofort machen, sofort, weil wie du sagst, ich habe da auch schon echt Bilder gesehen, die mich umgehauen haben, wo ich mir dachte, denkst du halt überhaupt nicht. Wenn du an Rumänien denkst, ist das Letzte, an was du denkst, geile Lost Places. So null. Und Ich würde das sofort machen, aber ich habe irgendwie super große Sicherheitsbedenken. So, das ist das Erste, was mir so einfällt.
Ich habe auch Respekt vor der ganzen Sache. Ich weiß auch nicht, wie und ob ich das Ganze mal umsetzen kann. Aber der Wunsch und das Interesse ist auf jeden Fall da.
Oh, ich bin sehr gespannt, wo es dich so hintreiben wird. In den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Und jetzt kommt die Frage der Fragen, mein lieber Volker. Und ich bin sehr gespannt, aber einen kannst du nicht sagen, weil der war schon hier leider. Aber wen möchtest du denn mal hier
Ich fürchte mal, ich kann dir
hören?
nichts Neues anbieten, weil die, wo ich sagen würde ich gern hören wollen, die hattest du alle schon.
Oh nein. Ja, wie gesagt, der Mike war ja schon da.
Oder der Peter Untermeierhofer zum Beispiel.
Ja. Den durfte ich auch persönlich kennenlernen auf seiner Vernissage und es war wunderschön.
Ach, warst du dort? Okay, sehr schön.
Ja, natürlich, weil ich habe mir gedacht, das muss ich auch mal ausnutzen, wenn jemand hier in München eine Vernissage macht oder seine Bilder ausstellt. Und das war ein sehr, sehr schöner Abend, muss ich sagen.
Na, das glaube ich. Schön,
Da
da
habe ich
bin ich
nicht
fast
nur den
neidisch.
Peter, nicht nur den Peter getroffen, sondern auch den lieben Slowitsch Adventure.
Ach ja, der
Ja,
ist mir auch
genau.
schon über den Weg gelaufen, allerdings nicht in München, sondern ja, im Osten.
Und der Manu ist nämlich extra auch gekommen und dann haben wir uns dort verabredet, auf die
Ach,
Vernissage zu gehen, ja.
nein.
Und dann haben wir eben beide so den Peter kennengelernt und das war ein super, super schöner Abend. Und ich bin sehr froh, dass ich da hingegangen bin tatsächlich, weil wenn man dann die Leute im echten Leben trifft, ist das natürlich nochmal ganz, ganz anders. Und eine Freundin von mir hat tatsächlich auch mal bei einer Vernissage den Luca Platzen getroffen, lustigerweise.
Okay.
Ja, von Lost Places kommen. Und war auch super lustig. Das hat sie mir gleich dann geschrieben. Und ja, ist auch nicht so schlimm, dass du keine Vorschläge hast und dass du so glücklich bist mit dem, was es hier so im Angebot gibt. Ja, so es muss ja auch nicht sein.
Du hast ja schon so viele Menschen inzwischen vor das Mikrofon bekommen, deswegen wird es jetzt immer
Ja,
schwieriger, auch dann noch
aber
jemanden
wie du
auszuwählen.
siehst, das Material geht ja Gott sei Dank niemals aus. Und dafür bin ich so sehr dankbar, dass wir so viele Leute da draußen haben, die diesem Hobby nachgehen. Und ich hoffe sehr, dass mir niemals das Material ausgehen wird. Und jede neue Folge hier ist immer wieder toll, zu machen auch und euch auch anzubieten oder auszustrahlen. Und das Material wird niemals ausgehen. Nie, 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 nie. Gut, aber die allerletzte Frage ist dann aber, was ist denn eigentlich so dein Wunsch an die Urbex-Community?
Oh, die Community ist ja sehr breit aufgestellt inzwischen. Also sprich, durch immer leichtere Zugänge wie Karten oder Apps oder so weiter wächst ja sozusagen die Interessensgemeinschaft. Also das heißt, es gibt Menschen, die nur zum durchlaufen, andere, die mit Videokameras übers Feld laufen, also sehr breit aufgestellt. Also was ich mir wünsche, ist, niemand braucht Neid oder Missgunst, jeder hat da Spaß an der Sache und wenn man sich gegenseitig wertschätzt, also egal auf welche Art und Weise man sozusagen sein Hobby lebt, sind, glaube ich, alle glücklich und das würde ich mir wünschen, dass das so gelebt wird in der Community.
Lieber Volker, ich würde gerne noch 3 Stunden mit dir Podcast machen und deine Geschichten anhören. Das ist nämlich sehr schön heute mit dir hier. Und ich möchte, dass es niemals ein Ende hat.
Oh, geehrt.
Ja, es war mir heute ein Fest mit dir und deinen wunderschönen Erzählungen und Geschichten und auch deinen kuriosen Erzählungen vor allem. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo du noch so landen wirst, ob sich dieser Rumänien-Traum irgendwann erfüllen wird und ob du noch ganz schöne Chateaus fotografieren wirst.
Ich hoffe es.
Ich hoffe auch für dich, damit ich dein kleines, du hast auch so einen kleinen Märchen-Account, kann man es schon nennen. Ich sage ja mal Märchenmann zu Leuten, deren Bilder aussehen wie so ein kleines Märchenbuch. So ein Bild ist einfach schöner als das andere. Das mag ich immer, ja. Da kann man so ein bisschen träumen, ja. Und das werde ich auch natürlich weiterhin auf deinem Profil tun. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute hier dabei warst und alle anderen. Wir hören uns natürlich wieder nächsten Mittwoch. Könnt ihr mal gespannt sein, wer noch hier so auftauchen wird. Und tschüss.
Und tschüss.
Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald!
Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir Waschmaschine. Also, warum nennen wir es immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60. Bis zu 810 Kilometer Reichweite. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de.